herzlich willkommen zur Folge 2 des Virtual Marketing Podcasts von und mit eurem Host Björn Schaper. Toll, dass ich das sagen darf. Ich bin gespannt, was heute passiert. Es ist mein Podcast-Debüt und ich glaube oder ich würde von mir sagen, zum Thema Virtual Marketing bin ich für das S hier, für den Sales, habe aber auch meine Erfahrung mit Marketing schon in Gänze gemacht und freue mich, was heute hier passiert.
Ja, herzlich willkommen, Dennis. Freut mich sehr, dass du hier der zweite Gast bist. Natürlich ein schweres Erbe nach Daniel Moy in Folge 1. Ist natürlich schwierig, da als Zweiter an den Start zu kommen. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage und ich freue mich auf die Folge. Ich erkläre vielleicht dir und den Zuschauern einmal, wie der Ablauf ist. Wir fangen an, im ersten Teil des Podcasts persönlich über dich zu sprechen, über die Themen Sales, Marketing, Digitalisierung, Virtualisierung. Und das Schöne ist, dass du dich bereit erklärt hast, auch den Zuschauern einen Impuls mitzubringen, den wir im Anschluss filmisch begleiten. Und diesen Impuls spielen wir auf der Future Fair aus, futurefair.de, auf dem Campus dort. Und das ist nochmal ein exklusiver Content für uns.
Cleverer Schachzug, bei laufendem Mikro so, zu sagen. Okay, genau, dann mache ich so, das.
Ja, du kommst nicht drum rum. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir wollen heute mit dir viel, du hast gesagt, du bist für das S hier, Thema Sales, aber du bist auch für das Thema Social Selling und wie ich weiß, du bist oder dir ist wichtig das Thema Geselligkeit oder einfach auch Freundschaft, Teamfähigkeit, du bist ein Teamplayer und das möchte ich heute versuchen, ein bisschen rauszuarbeiten. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, wie das alles anfing bei dir, also der Weg Schule, aber wo waren vielleicht so die ersten Berührungspunkte mit Sales, aber fang vielleicht vorher an, wie war so die Zeit, die Schulzeit, wie erinnerst du dich daran?
Boah, lang ist's her. Mein Patenkind ist jetzt gerade auf die weiterführende Schule gekommen, auf der ich auch mein Abitur gemacht habe und hatte schon ein bisschen Sorge, weil tatsächlich noch ein paar Lehrer noch immer da sind, wo ich dann dachte, naja, also es war eine gute Zeit. Es war jetzt in der Retrospektive, habe ich mich dann nicht immer mit Ruhm bekleckert, sondern ja, das Ganze schon immer mehr auch auf das Drumherum und Fußball gespielt und das als wichtiger erachtet, als jetzt irgendwo die Sprachen dann doch alle zu lernen, was man jetzt gerne hätte. Aber ich glaube, mit dem Sport ist das tatsächlich wahrscheinlich schon das Thema, dass ich halt immer Mannschaftssport, also Fußball gespielt habe und früher, lange her, auch auf einem höheren Niveau, aber dass da immer dieses im Team was gemeinsam erreichen, mit Menschen zusammen arbeiten, spielen, so in dem Kontext früher. Ich glaube, das war sicherlich was mir mit auf den Weg gegeben wurde, aber in den Sales rein. Es war jetzt nie die Passion, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt Vertriebler werden, sondern tatsächlich hat sich das
zu der Zeit in den Familien gehen. Bei Daniel haben wir gelernt, dass es wirklich seine Eltern schon damals im Filmbusiness unterwegs waren und er immer am Set war als kleiner Junge und da kam, glaube ich, so ein bisschen seine Leidenschaft für Storytelling her.
Gar nicht. Also ich glaube, das ging dann ganz konträr, weil mein Papa hat sein ganzes Leben lang beim Bayer gearbeitet und wirklich von unten nach oben hochgearbeitet, aber ist letztendlich, hat er lange in der Revision gearbeitet, also wirklich Excel-Listen gewälzt und das bin ich so gar nicht, also daher.
Vielleicht eher ein abschreckendes Beispiel.
Ja, vielleicht war es das, vielleicht war es also das.
Würdest du sagen, dass Teamsport und Teamplay, sage ich mal, in der Entwicklung auch wichtig ist für Jugendliche und für deine Entwicklung, weil du sagst, du hast immer Fußball gespielt, da ist Mannschaftssport, ist da natürlich gerade so 100%. Gruppendynamik Thema, würdest du das für dich als wertvolle Zeit, würde ich interpretieren.
100%. Das ist auch was ich irgendwie wirklich auch jedem mit auf den Weg geben würde. Ich habe selber noch keine Kinder, aber ob das dann Fußball, Volleyball, Handball, ich glaube, das spielt keine Rolle, sondern einfach wirklich das in der Gemeinschaft und wirklich in so einem kleinen eigenen Ökosystem zu sein, wo einfach ganz viele verschiedene Einflüsse mit reinschauen, man aber am Ende des Tages irgendwo immer ein gleiches Ziel verfolgt und deswegen finde ich das also für mich auf jeden Fall eine extrem wertvolle Erfahrung.
Ja, du bist ja schon noch bescheiden und sagst, okay, ich habe ein bisschen Fußball gespielt, aber ich muss natürlich so auf diesen Punkt, der ja auch in der Vita zu sehen ist, ein bisschen drauf hinkommen. Du hast ja schon leistungsbezogen gespielt. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie zweimal die Woche zum Training gegangen bist und dann irgendwann gesagt hast, oh, die Freunde, ich habe keine Lust mehr, sondern du hast ja sehr diszipliniert und sehr viel auch an deiner Karriere gebastelt und bist da ja auch recht weit gekommen. Also das ist, sage ich mal, das Stichwort Zielstrebigkeit oder Entbehrung auch in jungen Jahren. Was bedeutet so dieser Spagat zwischen, sage ich mal, berufliche Karriere oder auch Studium und Abitur und auch Sport? Kann man das so vereinen oder ist das immer ein Drahtseilakt?
Also ich würde sagen, das funktioniert schon. Man muss halt sich Ziele setzen und auch auf Dinge verzichten. Ich glaube, das gehört schon dazu. Zu meiner Zeit das waren die Anfänge von den klassischen Nachwuchsleistungszentren, die man jetzt so zum Fußball kommt. Und wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Kai Havertz, der einfach schon immer bei Bayer Leverkusen gespielt hat, der natürlich in einem ganz anderen Umfeld dann schon mitgewachsen ist. Das gab es so zu meiner Zeit noch nicht. Da wurden die aufgebaut, aber worauf du hinaus willst wahrscheinlich, also das war so dann meine höchste Station beim VfL Bochum habe ich gespielt, in der A-Jugend-Bundesliga und auch noch in der Oberliga, in der zweiten Mannschaft. Und also dafür, und es war ein sehr schönes Jahr, dieses A-Jugend-Bundesliga-Jahr. Das war aber auch mein Abiturjahr. Und
ich sag mal, wie oft hast du da trainiert?
Da haben wir viermal die Woche trainiert und dann war es wirklich von der Schule nach Hause und eigentlich dann schon noch schnell was gegessen. Dann am Anfang tatsächlich auch noch häufig von der Mutter dann zur Bahn gefahren und dann wirklich mit der Bahn eine Stunde nach Bochum gependelt. Da am Fahrdienst, da war ich auch immer der Letzte, der ankam, also mit der Ankunftszeit, und dann hast du halt deine zwei Stunden trainiert und dann bist du wieder nach Hause gependelt und hast irgendwo versucht, im Zug ja dann zwischendurch mal die Hausaufgaben zu machen oder irgendwas zu lesen. Das war zu dem Zeitpunkt, hat nicht immer ganz gut funktioniert.
Und Bundesliga dann auch am Wochenende dann wirklich von Flensburg bis München, oder war das noch unterteilt?
Nee, das war unterteilt. A-Jugend Bundesliga West. Das heißt, da bist du nach Bielefeld gefahren. Okay. So, von Bochum aus jetzt nicht mehr so weit, aber halt von mir, von Köln aus quasi. Schon Strecken mit dabei, ja. Aber halt auch da tatsächlich auch so etwas Samstagstraining. Samstags 10 Uhr war Abschlusstraining und dann bist du halt dahin gefahren, um eine Stunde, ich sag mal, Trockenübungen auf dem Platz zu machen und danach schon die Teambesprechung zu haben. Aber warst dann halt gebunden.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast dann für dich ja an irgendeinem Punkt gemerkt, so, okay, also muss man sich entscheiden, oder du musstest dich, ich weiß nicht, ob du dich entscheiden musstest, aber für dich schon gemerkt, dass der Weg des Profifußballers vielleicht nicht der ist, der dich erfüllt.
Ich kann jetzt die Geschichte erzählen mit der einen schlimmen Verletzung. Deswegen hat es leider nicht gereicht. Und noch ein paar Namen mal da reinschmeißen, mit denen ich mal zusammengespielt habe. Nein, also muss man schon ehrlich sagen, ich konnte das immer ganz gut einschätzen. Das heißt, das war eine glückliche Fügung, dass ich dann auch da in Bochum gelandet bin. Ich habe auch die Jahre davor in der A-Jugend und der B-Jugend auch mal schon in der höchsten Liga gespielt. Aber es gehört unheimlich viel Glück dazu. Und natürlich auch Qualität. So. Und da war ich jetzt nicht irgendwie, dass ich rausgestochen bin ob meiner Technik, sondern wirklich eher halt über diese klassischen Tugenden und Einsatzwille und Kampf, Spielverständnis. Und deswegen konnte ich das schon auch damals sehr gut einschätzen. Und auch in der zweiten Mannschaft in Bochum wusste ich halt, okay, du musst einen Schritt zurückgehen und eine Liga drunter, um irgendwo gerade als Defensivspieler ist es immer noch mal viel mehr, dass du wirklich auch Erfahrung brauchst und halt nicht wie ein Stürmer, der immer irgendwo reingeschmissen wird. Und deswegen habe ich da für mich dann schon erkannt, dass ich das, dass das nicht das ist, worauf ich setzen sollte. Und dann hatte ich vor, eigentlich Sport zu studieren, wie man das dann immer so macht zu der Zeit, ohne zu wissen, was man damit dann tatsächlich machen kann. Und dann habe ich nach meinem Zivildienst den Test an der Spur auch gemacht, hatte aufgrund meines NCs den Wartesemester, also hatte ich dann quasi den Leerlauf und in der Zeit tatsächlich dann auch von Bochum weggegangen, nicht direkt im Fußball wo untergekommen. Und dann ging das relativ rasant und witzigerweise, so Social Selling hast du eben angesprochen, jetzt hast du mich da wieder getriggert. Ich habe meinen Job bei La Concept dann tatsächlich über das Netzwerk StudiVZ eigentlich erlangt.
Guck mal an.
Über eine alte Freundin, die quasi bei La Concept gearbeitet hat und wo ich eigentlich nur einen Promo-Job haben wollte, und dann innerhalb von noch nicht mal 12 Stunden, glaube ich, so den ganzen Tag über StudiVZ hin und her geschrieben, kam abends der Anruf, so, hey, mein Chef wird dich gerne mal kennenlernen. Du weißt, wer das war?
Ich weiß, ich kenne ihn ganz gut.
Ja, ja. So war das dann.
Das, genau, es war eine glückliche Fügung, da haben sich unsere Wege dann gekreuzt und du bist ja dann ja relativ direkt auch in den Vertriebsbereich eingestiegen, hast dann auch ein duales Studium noch dabei gemacht. Da kam dir dann die Erfahrung der Doppelbelastung, glaube ich,
wieder
zugute wieder. Aber du hast am Anfang gesagt, dass du gar keinen so Berührungspunkte Richtung Vertrieb, Sales hast. Es ist ja auch ein Thema, dass man es kaum richtig lernen kann oder studieren kann. Klar, Weiterbildung, Fortbildung, alles gibt es natürlich mittlerweile schon, aber so richtig, jemand, der wirklich sagt, das war so mein Karriereweg oder ich habe mir das so vorgestellt, wie vielleicht ein BWL-Studium oder Designer oder Programmierer, gibt es ja so nicht. Wie bist du da so, als das so das Thema aufkam, was hat dich damals so gereizt, dass du doch gesagt hast, ich probiere das einfach mal aus? So, das muss ja irgendwas bei dir gesagt hast, na, könnte ich mir vorstellen.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann es gar nicht so genau betiteln, was es war. Aber im Kern ist es dann wieder das mit Menschen arbeiten. Also was ich auch immer noch an dem Vertriebsjob extrem spannend finde, dass du halt, ja, People-Business, du hast mit unterschiedlichsten Personen aus unterschiedlichsten Branchen und Bereichen Kontakt und tauchst auch immer wieder für so einen Moment in andere Unternehmenswelten ein und musst dich halt auch da mal dann drauf einstellen und adaptieren. Und das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Natürlich, sicherlich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch viel mehr, ohne es so genau zu wissen, aber auch der Erfolg, also dass du natürlich dann, es geht ja auch immer darum, einen Umsatz zu generieren und einen Abschluss zu erzielen und dass du da natürlich dann auch so ein gewisse Hunger darauf dann entwickelst. Wahrscheinlich wird es irgendwas davon
sein. Ja, wahrscheinlich. Am Anfang sicherlich eher dieses Persönliche, was definitiv zu deinen Stärken gehört, dass dich das wahrscheinlich direkt in Bann gezogen hat. Wie haben deine Eltern denn darauf reagiert? Das würde mich auch mal interessieren, weil ich sag mal, der Fußballweg, waren sie dann froh, dass der Junge endlich studiert und irgendwie einen Job hat? Oder war das immer schon so Vertrauensbasis und okay, der wird es schon richten?
Also auch da, meine Eltern wussten, glaube ich, auch, dass das, also hatten natürlich auch die Hoffnung dann noch und dann auch mit dem Schritt zum VfL Bochum und du hattest einen Amateurvertrag, Lizenzspieler und hast du natürlich nochmal irgendwo wahrscheinlich gehofft, gedacht, da passiert noch was, aber ehrlicherweise waren sie da, glaube ich, auch sehr froh, dass man halt nicht noch die 3, 4, 5 Schleifen in irgendwelchen Verbandsligen dreht, in der Hoffnung, nächstes Jahr kommt der Durchbruch. Von daher habe ich da auch nie Negatives gehört und im Endeffekt war es ja auch jetzt nicht der klassische Außendienstjob, in den ich da ja reingerutscht bin, sondern ein kreatives Umfeld, was halt im Messebereich, also um Messelösungen ging und ehrlicherweise haben die sich, glaube ich, auch da noch gar nicht so viel drüber vorstellen können, weil dann hast du irgendwie immer so...
Machen.
Ja, genau, lass ihn mal machen und jetzt ist er aus dem Haus und dann ist auch gut. Ja. Also,
ja. Okay. Wie weit, du weißt das wahrscheinlich noch besser als ich, so ungefähr 10 Jahre ist das her, kann das sein oder sogar noch länger?
Nee, ich habe November 2007 habe ich angefangen und dann auch parallel direkt das duale Studium noch gemacht, Kommunikationswirtschaft in Köln. Und ja, das war noch die Zeit, da hatte man noch Kataloge im Vertrieb.
Genau. Kurz mal fragen, wie war das denn damals? Also was waren so, genau, Kataloge, erinnere ich mich auch dran. Die gab es noch, Musterkoffer wahrscheinlich.
Ja, die kamen sogar erst später. Also wirklich noch Kataloge und weiß ich dann auch, wie meine Bibel dann damals, als ich dann gelernt habe, so wie aus der Schule gelernt, den Katalog genommen, überall zu allen Produkten, die man im Portfolio dann hatte, noch ein paar Infos rangeschrieben. Ja, und damit dann gelernt und darauf gehofft, dass dann die Bestellungen noch per Fax eintrudeln. Stimmt, das war alles noch ein bisschen, noch nicht so virtual, der Sales damals. Ja,
und Telefon, glaube ich, und Telefon, extrem. Ja. Ne? Das ist, finde ich, eine faszinierend schon fast, wenn man sich überlegt, wie man früher das Telefon Tag ein, Tag aus von morgens bis abends genutzt hat und mittlerweile ja wirklich sehr, sehr wenig, alles Videocalls, wirklich eine Transformation in einer rasanten Geschwindigkeit.
Total und wirklich eins meiner, die Krise, die Pandemie hat natürlich sehr viel Schattenseiten, aber das ist definitiv eine Geschichte, wo ich sage, bin ich unheimlich froh drum, dass du nicht mehr einfach angerufen wirst. Sonst war es ja früher. Dann hast du halt deine Kontaktdaten ja rausgegeben. Du hast also auf der Homepage steht dann auch die Nummer. Und dann, wenn jemand was von deinem Unternehmen wollte, dann hat der angerufen. Und egal, wo du gerade stecktest, in welchem Projekt, in welcher Kalkulation, du bist ans Telefon gegangen. Und auf einmal war es ein super spannender Call, aber halt irgendwie eine Dreiviertelstunde über irgendwelche Messelösungen philosophiert und so total unvorbereitet irgendwo reingegangen, wo ich halt einfach echt dankbar bin, dass es halt jetzt sich einfach das nicht mehr vorausgesetzt wird, sondern man schreibt sich eine kurze E-Mail, man verabredet sich zum Telefonieren und du kannst dadurch halt deine Tage und deine Wochen viel besser strukturieren und wirst auch inhaltlich dadurch natürlich einfach viel besser und effektiver in den einzelnen Beratungsgesprächen dann.
Ja, es ist wirklich, ja, man kann es gar nicht glauben, dass das irgendwie fast noch nicht mal 2 Jahre her ist. Und es war ja wirklich so, dass man einfach mehr oder weniger die ganze Zeit Standby war. Und irgendwie, wenn mal das Telefon einen Tag nicht geklingelt hat, war schon gefühlt so, okay, was ist hier los?
Ja,
bitte reiß mich aus meiner Arbeit. vielleicht, aber auch zu diesen Anfangszeiten, als du dann angefangen hast mit dem Thema Sales, was du hast gerade gesagt, die ersten Erfolge, so, was ist so das, was dich dann irgendwie angezündet hat, fasziniert hat, wo du gesagt hast, so, boah, das irgendwie, da möchte ich bleiben, so bei dem Thema.
Ich muss dazu sagen, das hat dann auch immer mit dem Produkt zu tun, was du, also ich wäre niemand, du könntest mich jetzt nicht jetzt niemandem zu nahe treten, irgendwie mit der Hilti-Bohrmaschine losschicken und dem schicken roten Auto und so klassischen.
Bei Hilti eine Supermarke ist
natürlich an der Stelle. Selbstverständlich. Freunde von mir arbeiten da. Eine tolle Marke, fällt mir gerade ein. Nein, aber halt so dieses Bild, was man im Kopf hat, der klassische Outbound-Vertriebler, der halt irgendwo mal klingelt und sich vorstellt und irgendwie sein Produkt an den Mann bringen möchte, sondern dass es halt auch immer eine Lösung ist, die man vertreibt, die auch qualitativ hochwertig ist. Weil das weiß ich von mir, damit könnte ich mich sonst nicht irgendwie identifizieren, wenn man jetzt quasi einfach nur in Anführungsstrichen etwas verkauft, um es verkaufen zu wollen, sondern dass man eigentlich Lösungen anbietet und ein Problem des Kunden lösen kann. Und das finde ich halt spannend, wenn man sich da dann auch reindenkt und jemanden wirklich an die Hand nimmt und auch immer Lösungen aufzeigt, um das Problem letztendlich zu lösen. Und das ist etwas, was ich einfach spannend finde. Und ich habe das eben schon mal gesagt, erinnere mich halt auch noch dran, klar, auch häufiger im Außendienst unterwegs gewesen, so Deutschland-Touren, wo man dann halt die Kunden besucht. Aber wie spannend das dann einfach ist, wenn du mal in einem Startup drin bist, dich damit unterhältst und am nächsten Tag in irgendeinem DAX-Konzern dann irgendwo feststellst, haben alle erstmal so das gleiche Problem im Messe-Kontext oder jetzt im Event-Kontext. Und dann einfach so diese unterschiedlichen Facetten kennenzulernen und halt wirklich auch Beziehungen aufzubauen.
Ja. Gibt es denn oder gab es so ein, zwei Momente, wo du sagst, okay, die wirst du nicht vergessen, so in dieser Anfangszeit, gerade salesseitig, wo du mal vielleicht beim Kunden warst und irgendwas nicht geklappt hat oder irgendwie ein großer Auftrag kam oder eben auch nicht kam. Also so, das sind ja dann schon so die Geschichten, die einen da ja auch prägen, gerade in den Anfangszeiten.
Es ist so, dass das klassische, der erste Termin auswärts, wo du dann alleine unterwegs bist und dann da irgendwie dein Rollkoffer dabei hast mit einem Faltdisplay der Expand 2000 und du bist dann da quasi auf dich gestellt und kommst in eine Agentur rein und du erfährst keine Wertschätzung und bist einfach nur da und denkst dir so, naja gut, jetzt kann ich auch gerade nicht performen, ich möchte einfach wieder hier raus. Also eher noch diese negativen Momente, weil ich finde, daraus lernst du aber halt auch viel, ob es dann irgendwie die Vorbereitung von dem Termin ist oder wenn halt mal dann wirklich ein Auftrag einfach nicht funktioniert, weil wir was schlecht produziert hatten und der Kunde von der Messe aus anruft und sagt, ja, es passt nicht. Und dann stehst du halt da und dann wirst du erstmal nervös und dann gehst du zu den Kollegen und fragst und das ist das Problem, was können wir machen? Und dann aber auch da relativ schnell irgendwie eine kreative Lösung gefunden, wo man sagt, hey, jetzt für das eine Event mach es so, danach machen wir es so und auch da wieder dann irgendwo lösungsorientiert zu arbeiten. Aber da sind natürlich so Punkte, die noch irgendwo im Gedächtnis bleiben.
Die bleiben. Stichwort Mentoring im Sales habe ich immer für mich so als recht schwierig empfunden, weil man ja auch meistens so seinen eigenen Weg gibt. Sicherlich gibt es so ein paar Klassiker, die man da irgendwie berücksichtigen sollte, aber stelle ich mir oder habe mir das immer selber relativ schwierig vorgestellt. Wie war das so für dich, so dieses Thema, weil du gerade auch sagst, du warst am Anfang auch allein gestellt, ist das so in der, im Rückblick sagst du, so, man sollte da schon, sage ich mal, wirklich dann einen erfahrenen Vertriebskollegen mit an der Seite haben, da wirklich reinschnuppern? Oder ist es dieses, ja, Lernen aus Fehlern und eigentlich selber so seinen Weg finden?
Würde ich fast eher zu zweiterem tendieren, ja, weil das ist halt immer so, wie du schon gesagt hast, ich finde, es ist total wichtig, also es ist für mich persönlich halt total wichtig, authentisch zu sein und halt seinen Weg zu gehen und das so zu versuchen, wie man es macht. Du brauchst immer einen Ansprechpartner und jemanden an der Seite, der dich da auch einfach genau dann in so einem Moment, wenn irgendwas nicht so läuft, dann einfach mit einem Rat zur Seite steht. Nur wir waren eben bei dem Thema, zu was für einer Zeit das noch war, und ich hatte ein paar Kollegen im Umfeld, das dann wirklich die älteren Herren, wirklich dieser Stenotyp vom Vertriebler, der halt, ich sag mal, viele Sprüche klopft und jeden Auftrag dreimal durchs Haus feiert, und das sind natürlich so Geschichten, da denkt man dann jetzt auch zurück, also wirklich Sprüche Feuerwerk von freitags ab 12:30, da macht jeder seins, und so Dinge sind im Kopf geblieben, wo ich aber auch irgendwie immer wusste, naja, ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der auf der Messe die tolle Idee hat und irgendwo selbst auf der Toilette seine Visitenkarten ausgelegt hat, auch mit aus voller Überzeugung. So, wenn man jetzt heute sagen würde, ja, es geht um Leads, was auch der Daniel ja ganz gerne mal sagt, wenn er sich so in die andere Welt reindenkt. Aber das sind dann so Sachen, das möchte ich dann auch gar nicht zum Vorbild nehmen, aber es prägt einen natürlich schon. Und vielleicht, auch wenn es immer der Punkt ist, dass man sagt, naja, da kann ich mir erfahrungstechnisch natürlich Dinge abgucken, aber genauso hältst du ja auch den Spiegel für und so sagst, so möchte ich nicht wirken, und so versuchst du dann natürlich auch in deinen Gesprächen da irgendwie deinen eigenen Weg zu finden.
Ja, ich glaube, man kann gut sagen, dass dir das gelungen ist, deinen eigenen Weg zu finden, aber halte ich auch für wichtig, weil jeder Mensch ist anders, und bei dem einen wirkt es, oder der kann es auch gut rüberbringen, oder es passt irgendwie, und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres im Vertrieb, als wenn man etwas macht, was nicht zu einem passt. Ich glaube, der Kunde merkt das sofort, sehr, sehr schnell.
Also da würde ich wirklich, das ist halt, du kannst einen Pitch, den kannst du spielen. Also wenn du jetzt eine Präsentation irgendwo hast und du sagst, du machst es ein bisschen anders, aber das jetzt natürlich auch wieder über Branchen und Produktlösungen sicherlich hier und da unterschiedlich, aber wenn es halt gerade auch so etwas ist wie bei mir halt immer, wo du wirklich den Kunden ja auch begleitest einen langen Weg und es nicht darum ging, okay, du hast ja einmal den Abschluss und du hast einen Messestand verkauft, du hast eine digitale Plattform verkauft, du hast eine Fußballspielanalyse verkauft, whatsoever, sondern dass du ja wirklich den Kunden halt begleitest. Und da ist dann immer der Punkt, spätestens beim zweiten, dritten Treffen würde das Konstrukt halt bröckeln. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man da einfach authentisch ist und es so macht, wie man sich wohlfühlt. Und dann auch nur kann es funktionieren, dass das auch wirklich eine richtige Kundenbeziehung und eine partnerschaftliches auf Augenhöhe so ein Gespräch sich dann entwickeln kann.
Ja, du hast gerade angesprochen, Fußball-Software, Startup. Genau, nach deiner ersten Station ging der Weg ja dann nochmal oder hast eine Chance bekommen und die auch genutzt in ein ganz spannendes Umfeld. Vielleicht kannst du da mal einmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich sie gesagt, das war, glaube ich, für dich auch prägende und auch spannende Zeit.
Ja, total. Also ich hatte 2015 das Glück, quasi in einem Fußball-Startup zu arbeiten. Wir haben prägenden Begriff des Packings
das war eine entwickelt. EM auch, wo es ganz mal gepusht wurde.
EM 2016, genau. Da hat Mehmet Scholl sich ein bisschen in die Art der Spielanalyse verliebt. Wurde entwickelt und gegründet von Stefan Reinhardt und Jens Hegler. Beides ehemalige, jetzt inzwischen ehemalige Profifußballer. Und weil ich Stefan aus dem privaten Umfeld halt persönlich kannte, hatte ich da die Möglichkeit, mit reinzugehen und da letztendlich auch für den Sales zuständig zu sein. Nur da hatten wir noch gar kein so richtiges Produkt. Das war eher dann so die Herausforderung, wo die Jungs jetzt auch schon wesentlich weiter sind. Aber klar, mega spannend. Für mich war damals einfach der Punkt, es schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja. Also ich war 7 Jahre bei La Concept, glaube ich. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Und dann war es für mich auch relativ schnell klar, okay, das muss ich einfach mal ausprobieren, weil es wirklich nochmal ein komplett anderes Arbeitsumfeld ist. Und was aber für mich auf jeden Fall Fall total, total prägend war. Also weil du einfach natürlich, wir haben bei Fußballclubs präsentiert und du hast dann einfach auch mit Menschen am Tisch gesessen, mit einem Thomas Tuchel, mit einem Max Eberl verhandelt. Also das sind natürlich bleibende Erinnerungen, aber auch Dinge, die dich halt einfach prägen, weil du halt dann schon auch wieder, also ich über mich und meine Arbeitsweise tatsächlich auch wieder viel, viel gelernt habe in der Zeit.
Diese Art des Vertriebs mit einer Lösung oder mit einem neuen Produkt und auch sehr erklärungsbedürftig an der Stelle, da bist du ja jetzt auch wieder ein Stück weit angekommen, also auch da schließt sich der Kreis, aber du hast dann ja auch so das Thema soziale Medien, also Xing damals noch, LinkedIn so für dich entdeckt in der Qualifizierung, auch in dem auch raussuchen des Kunden oder auch Content generieren. Wie, also früher gab es den Katalog, den haben wir jetzt nicht mehr. Wie setzt du das ein, auch gerade in der digitalen Welt? Wie wichtig empfindest du das oder wie hilft dir auch so ein Tool wie jetzt LinkedIn oder Xing oder andere Medien in deiner Arbeit?
Enorm. Also ich würde mittlerweile eigentlich sogar sagen, das ist dann auch immer auch man nicht immer jedem gerecht, aber wenn es irgendwie ein neues Projekt ansteht oder wir eine Anfrage generieren und dann ist es halt immer so diese, was ich halt immer zuerst mache, die Qualifizierung. Also dass ich erstmal gucke, okay, wer fragt da gerade was an? Ist das ein Match? Was könnte da dahinter stecken? Und da ist es mittlerweile so, wenn ich die Person nicht auf LinkedIn finde, merke ich bei mir selber schon, ist auch nicht ganz richtig, aber dass man schon direkt so einen kleinen negativen Touch des Ganzen schon hat, weil ich mir irgendwie denke, also in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, wo wir halt über Marketing, Sales, Marketing sprechen, da gehört das in meinen Augen tatsächlich dazu. Also, dass man da einfach auch präsent sein muss und da gibt es dann natürlich die wirklichen Creator, wo man präsent ist im Sinne von auch da wirklich Artikel zu schreiben, Beiträge zu kommentieren, wirklich Content zu produzieren. Gibt aber halt auch, sind glaube ich auch 90% auf der Plattform, die einfach nur lesen und zuschauen still. Ja. Und das ist genauso der Part, wo ich halt sage, ich verstehe das für mich so, dass ich da Einblicke in unsere Arbeit gebe, dass ich immer wieder versuche, Best Practices aufzuzeigen, also Projekte, die wir umsetzen, dort immer so ein paar Insights zu geben, dass letztendlich jemand, der in dem Umfeld unterwegs ist, irgendwann an dem Punkt ist, okay, ich habe jetzt den Need, ich möchte meine Company virtualisieren, ich möchte ein Event produzieren, dass man dann sagt, ja Moment, da ist doch einer in meinem Netzwerk, das habe ich jetzt schon oft gesehen, jetzt frage ich mal nach. Mhm. Und so ist es, so versuche ich das für mich zu nutzen.
Ja, ich glaube, ich habe sogar gelesen, irgendwann 99% der Nutzer schauen nur zu, ist Wahnsinn. Aber wenn du jetzt sag ich mal, du bist ja jetzt, auch wenn du noch recht jung bist, aber lange dabei, wenn jetzt neue Vertriebskollegen so in den Markt kommen, würdest du sagen, das ist fast schon Pflicht, auf diesen Kanälen noch wirklich aktiv zu sein? Oder ist es irgendwie die Kür oder kann man so irgendwie machen, aber ist irgendwie,
Für mich persönlich ist es Pflicht. Das muss man schon sagen, weil das ist eine Chance, die du da einfach vertust. Und auch da sind wir bei authentisch und wie du deinen Sales-Pitch gestaltest. So, wenn jemand jetzt halt nicht so outgoing ist, dass er da irgendwie permanent Bilder von sich zeigen möchte, habe ich da total Verständnis für. Das ist fein. Nur dann sage ich trotzdem, mach es dann trotzdem zu deinem, auf deine eigene Weise. Und dann kann ich trotzdem Content produzieren und trotzdem auf der Plattform aktiv sein, halt wie gesagt auf eine andere Weise, aber es ist komplett zu vernachlässigen und zu sagen, nee, das ist jetzt für mich irrelevant, ich glaube, das wäre tatsächlich grob fahrlässig.
Ja, du, vor allem du, weil ich das im Vorgespräch wir auch mal thematisiert haben, du bist ja auch jemand, der unheimlich viel darüber schreibt oder auch mit Leuten in Kontakt geht, du bist jetzt, postest auch, ich sag mal, du machst jetzt nicht jeden Tag einen Post, aber du bist halt jeden Tag auf der Plattform irgendwo aktiv und nutzt das wirklich in deiner Vertriebsarbeit. Ja. Das finde ich halt sehr faszinierend, weil es halt so irgendwie völlig normal ist, dass man dieses, wie du sagst, kostenlose Chance irgendwo mit nutzt. Wie ist es dann, wenn wir die Brücke weiterschlagen, wenn du dann jetzt, spielen wir es mal durch, ist eine Anfrage, du hast irgendwie Kontakt und dann jetzt haben wir ja gesprochen, Video-Sales, nicht mehr dieser persönliche Sales. Mhm. Hilft dir das da an der Stelle, dass du merkst, du hast mit dem Kunden vielleicht schon ein bisschen andere Ebene, man kennt sich irgendwie zumindest virtuell irgendwo oder sind Kunden selber noch gar nicht so weit?
Na, es kommt immer mehr. Also das doch, doch, das ist schon etwas, was du dann halt merkst. Du hast auch häufig tatsächlich, da muss ich dann immer schmunzeln, weil jetzt sind wir wieder bei denen dann 99%, die nur zugucken, dass tatsächlich auch häufiger dann schon so Kommentare auch in einem Videocall, und dann, das war das auch im ersten oder zweiten, gefallen sind mit, kenne ich, habe ich gesehen. Also so, weil es halt wirklich viele einfach nur im Feed etwas gesehen haben und da dann drüber die Brücke bauen. Und ich finde schon, wie gesagt, muss jeder für sich den Weg finden, aber ich schreibe tatsächlich auch über LinkedIn viel mit den Kunden, manchmal auch kurze Nachfragen oder am Anfang auch, wo man einfach dieses wirklich, wenn eine neue Anfrage reinkommt, ist, dass man da ganz kurz schon mal ein Signal setzt und sagt, hallo, ne, hier bin ich, kümmere mich drum, oder auch manchmal die Kollegin, der Kollege kümmert sich drum, aber dass man da einfach schon so diesen ersten Aufschlag hat und alles, wie gesagt, auch schon auf diese persönliche Note irgendwo auch mehr zieht, dass man dem Ganzen immer so ein Gesicht gibt, dass du halt nicht einfach nur sagst, naja, das ist der Dienstleister und das ist die Firma und jetzt lass mal irgendwie ins Geschäft gehen, sondern dass man wirklich auch das versucht, auf diese persönliche Ebene zu ziehen. Das ist so mein Ansatz dabei.
Ja, persönliche Ebene, da sage ich mal so ein schwieriges Thema, du oder sie, jetzt auch gerade im virtuellen, digitalen Kontext, hat sich das verändert? Also ich erinnere mich eigentlich so an den Telefonaten war es doch eher förmlicher. Aber jetzt habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass man viel schneller kann, jetzt auch, sage ich mal, in der digitalen Branche so ein Stück weit zurück angehen, aber gefühlt würde ich sagen, ist man da viel schneller unterwegs
mit. Ja, also ich bin ein Duzer. muss auch mich manchmal immer so ein bisschen konzentrieren. Also du hast gesagt, ich bin noch jünger. Es ist jetzt immer, kommt immer auf den Betrachtungsblickwinkel drauf an. Aber grundsätzlich ist da ja schon noch die Etikette, dass das dem Älteren, der älteren Person obliegt, das anzubieten. Aber ich habe dann immer so Mischformen in meiner Sprache, dass man das irgendwo so ein bisschen übergeht. Ich glaube aber tatsächlich, das wird auch in der Pandemie einfach gewesen sein, wo, glaube ich, schon die Lust auf etwas mehr Nähe, menschlichen Austausch, auch im Business-Kontext, dass das sicherlich dazu geführt hat, dass du da an der einen oder anderen Stelle da leichter per Du gekommen bist, weil die Menschen einfach gar nicht so viel Kontakt hatten. Und natürlich, wenn du ein Bild hast, eine Person dazu siehst, das Ganze alles einfach auch direkt ja einordnen kannst, ob da jetzt einer mit Anzug und Krawatte sitzt und das Ganze halt ein bisschen förmlicher ist, oder ob das Ganze dann auch einmal, und ich meine, das haben wir jetzt auch, die Leute dann im Hoodie da sitzen, wo das natürlich leichter fällt, dann wirklich auch in das Du zu gehen.
Ich glaube, es kommt auch wahrscheinlich so ein bisschen die Sportvergangenheit dadurch, weil man neben, dass es da vielleicht ein bisschen lockerer zugeht, der aber auch gelernt hat, dass es du oder sie nicht so viel mit Respekt zu tun hat, weil man, wenn man den Trainer geduzt hat, trotzdem meistens sehr respektvoll oder sehr viel Respekt davor hatte, weil er letztendlich die Entscheidung getroffen hat.
Total, total. Und es sind halt immer noch diese Etiketten. Ich habe es eben gesagt, eigentlich soll es der Ältere dann vorgeben, aber auch das wieder dann beim Sport, da spielst du in der Mannschaft und hast dann da irgendwie von 18 bis 36 alles irgendwie dabei, und diese Fragen stellen sich halt gar nicht, weil du halt einfach diesen respektvollen Umgang einfach gelernt hast und lebst, und deswegen ist das für mich dahingehend gar keine Frage eigentlich.
Ja, sehr gut. Jetzt kommen wir noch zum letzten Teil. Du hast so auch in deinem Werdegang eigentlich ja zwei Welten kennengelernt. Die analoge Messewelt, die Eventwelt, die von der Pandemie, wie alle wissen, sehr stark getroffen ist, wo es glücklicherweise jetzt auch wieder anläuft. Wir hoffen, dass es so bleibt oder sich weiterentwickelt. Aber du kennst jetzt auch seit einem guten Jahr die digitale virtuelle Welt. Wie ist so seine Sicht der Dinge auf das Thema Messe, Event der Zukunft? Wie schätzt du es ein? Wie wird sich das aus deiner Sicht entwickeln? Jetzt auch gerade mit dem Background, dass du so über die Jahre, glaube ich, einen ganz guten Einblick in diese Branche bekommen hast.
Ja, es ist dabei, sich zu entwickeln, und ich glaube, es werden so Mischformen entstehen, dass ich schon sicher bin, dass es auch die analoge Messe nach wie vor geben wird. Also diesen Messeplatz, der ist einfach extrem wichtig. Und wenn ich es jetzt auch aufs Event beziehe, gerade das, dass man eben diesen persönlichen Austausch haben möchte. Nur es wird sich einfach virtualisieren. Also diese gottgegebenen Punkte, dass immer im früher nun mal die Euroshop alle drei Jahre stattfindet oder Messe X oder Y, und dass man darauf alles ausrichtet, dass man ein Produkt noch gar nicht zu Ende entwickelt hat, aber trotzdem schon und zeigen muss, das folgt ja eigentlich gar keiner Logik. Und das sind so Punkte, wo ich sage, du wirst immer noch diese Anker auch im Kalender haben, dass man sich dort trifft und zusammenkommt und dass dann aber der Fokus, glaube ich, wirklich auf der Begegnung liegt, dass man das Kommunikative wirklich nochmal den Menschen persönlich kennenlernen da hat und sicherlich auch über Produkte dort spricht, na klar, aber dass du sowas ja hervorragend eben virtualisieren kannst, dass du wirklich sagen kannst, naja, jetzt haben wir eine Produktneuheit, ja, dann lass uns sie auf den Markt schmeißen und lass uns wirklich Content-Formate schaffen und über Bewegbild kannst du sowieso die Geschichten besser erzählen und auch aus Unternehmenssicht kannst du es viel besser steuern, wie die Aussage deines Produkts ist, als dass du davon abhängig bist, dass auf dem Messestand der zukünftige potenzielle Kunde an den richtigen Mitarbeiter gerät. Also das sind ja alles
in
so
der richtigen Region.
In der richtigen Region die ganzen Faktoren und dann hat man ein super Gespräch gehabt und danach ist es dann doch wieder versandet. Also deswegen glaube ich, wird sich das noch weiterentwickeln, dass das Virtuelle nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, wie du es auch mit Social Selling hast, dass du wahrscheinlich die ganze Zeit Touchpoints zum Kunden, das ist ja das, was genau. Man möchte, permanente Touchpoints, das kann wahrscheinlich auch mal eine Messe oder ein Event sein, aber auch, ob es jetzt über Social Media ist oder über ein virtuelles Event oder eine virtuelle Plattform, ich glaube, das ist so ein Stück weit die Währung der Zukunft, dass Unternehmen ja gut beraten sind und versuchen, permanent irgendwo im Gedächtnis des Kunden zu bleiben.
Total, und also ich meine, aus meiner Sicht macht es natürlich dann irgendwie total Sinn, aber das, was ich auch eben gesagt hatte, was ich versuche mit LinkedIn dann irgendwo zu bespielen, ist halt eben auch genau das, dass du natürlich als Unternehmen letztendlich deine eigene Hausmesse veranstaltest, aber halt eben virtuell. Und da sind es dann halt die anderen Spielregeln, dass du wirklich sagst, 365 Tage im Jahr gibt es eben diese Immobilie im Netz, jetzt in unserem Business-Kontext, aber von der Grundidee her einfach wirklich dieses 24/7 Content zu produzieren und ganz viele Touchpoints anzubieten, dass, wenn es dann eben zu dem Bedarf kommt auf der anderen Seite, dass man direkt weiß, ah, guck mal, da finde ich alles und da habe ich dann eben auch den persönlichen Kontakt und da glaube ich schon, dass das die Zukunft sein wird.
Ja, und die Vernetzung von beiden, also Stichwort Messe, die Verlängerung oder dort auch die virtuellen Welten mitzuzeigen, mitzupräsentieren, ist aus meiner Sicht auch eine Chance.
Total. Also das ist kein Entweder-Oder. Also es macht ja total Sinn und da bist du ja auch wieder bei diesen Generationen, wo natürlich, da muss man mal gucken, wen fragst du denn jetzt wem stellst du diese Frage, ne? Also wer möchte tatsächlich, dass das noch stattfindet? Möchte jetzt auch wieder niemanden irgendwie dissen oder blamen, aber das sind dann halt auch tatsächlich so die Menschen, die sich da jetzt nicht irgendwie nochmal komplett neu erfinden und umstellen möchten, sondern sagen, aber das war doch immer so und da habe ich mit dem Herrn Müller und Herrn Schmitz immer die besten Gespräche und nachher noch auf dem Bier und also das ist kein Entweder-Oder und du bist ja gut beraten, wenn du die analogen Formate hast, da aber dann immer wieder, und das ist einfach nur ein anderer Kanal, ein anderer Touchpoint, da auf deine digitalen Inhalte hinweist, auch dafür extra auch architektonisch auf so einem Messestand einfach auch Bereiche schaffst, wo du das erleben kannst und dann genauso aber auch bei deinem virtuellen Summit oder auf deiner Plattform auch eben dann wieder hingehen und diesen Messebesuch auch wieder schilderst. Das heißt, in einem kurzen Beitrag, Video, wo du einfach die Highlights des Messestands, die Begegnungen, die Emotionen, die da entstehen aus echter Nähe, die dann auch wieder zeigst, damit du auch im virtuellen Bereich jemandem Lust machst, ach guck mal, ich schaue mir mal einen Messekalender an und dann fahre ich da vielleicht auch mal persönlich vorbei, um halt in den direkten Austausch zu kommen. Und ich denke, so sollte es in der Zukunft gemacht werden.
Ja, wie schätzt du das bei Unternehmen ein? Wie findest du die Entwicklung? Weil am Anfang war es natürlich pandemiebedingt, gab es nur virtuell, viel mehr Möglichkeiten hatte man nicht. War dann natürlich relativ einfach, das Verkaufsgespräch zu führen. wie findest du, gibt es da für dich Entwicklungen? Merkst du, dass dieses Verständnis mehr kommt? Merkst du, sagst du, nee, im Moment wird eher ein bisschen abgewartet oder man ist so in so einem Vakuum? Es kommt drauf an, mit wem man spricht, glaube ich, ganz wichtiger Satz, weil das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, aus welcher Motivation oder warum oder in welchem, es ist ja auch, wir lernen ja auch unterschiedlichste Business Cases, unterschiedliche Zielgruppen, Vertriebsmodelle und da ist natürlich auch nicht jede Lösung immer direkt die beste, sondern es ist sehr, sehr individuell. Aber wie würdest du so generell im Moment so eine Entwicklung Veränderung sehen und auch, sag ich mal, vielleicht auf diese nächste Generation hin, Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Wie schätzt du es persönlich ein?
Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Also es ist wirklich, wie du es gesagt hast, am Anfang war es alternativlos und da haben sich dann auch einige versucht, andere haben sich nur weggeduckt. Aber ich merke, das ist noch nicht angekommen, dass das wirklich Sinn macht. Und es ist, deswegen habe ich das eben so explizit gesagt, ich höre das noch so oft, dieses Entweder-Oder. Und wir sind jetzt in unserer Strategie, warten wir erstmal ab, ob Messe X und Y noch stattfindet, bevor wir das machen, wo ich halt eigentlich sagen muss, genau das ist ja das Thema. Du musst es neu denken, du musst es anders verstehen. Und da sind bisher, ja klar, mit wem sprichst du, aber wir haben das Glück, bei Nehru da schon viele von denen natürlich dann zu haben, die es verstanden haben und die da wirklich auch die Zukunft drin sehen, und das macht halt eben dann auch so Spaß, da Formate zu entwickeln. Nur auf der anderen Seite muss man sich das auch immer wieder vor Augen halten. Es ist noch ein Riesenmarkt, ein Riesenpotenzial, wo es jetzt gar nicht darum geht, dass jede Firma einen Campus von uns braucht, sondern einfach von der Grundidee her, weil es einfach noch nicht gelebt ist. Es ist halt so eine Bubble, und das sind jetzt auch wieder bei dem LinkedIn. Deswegen muss ich mal aufpassen, wenn ich das so sage. Natürlich, jeder, der nicht bei LinkedIn ist, der ist halt nicht da und der hat trotzdem, macht einen guten Job und ja. Es funktioniert, aber du bist halt dann immer so schnell geneigt, jetzt auch dann in dem Kontext da zu sagen, nee, das wissen schon alle. Also da viel zu tun.
Würdest du jemand jetzt, sagen wir mal Anfang 20, der jetzt genau an so einem Punkt stand wie du, nach dem Abitur, jetzt duales Studium, würdest du noch sagen, geh ruhig in den Sales, das ist spannend, oder ist Sales an der Stelle fast schon ein aussterbender Beruf, weil alles über E-Commerce, Online-Shops, wer braucht noch den Sales heutzutage?
Gute Frage. Ich würde generell sagen, versuch mal irgendwie zu programmieren und zu entwickeln. Ich glaube,
ist so noch ist ganz gut,
bisschen sicherer aufgestellt, aber im Kern wird es das immer geben. Also weil das, im Endeffekt Menschen folgen Menschen, kaufen bei Menschen. Also so, du hast immer diese Schnittstelle, und dann gibt es halt Auswüchse, wo du halt natürlich das Ganze datenbasierter machst und eben durch Content Creation du jetzt nicht mehr dieses Koffer packen in Kombi rein und durch Deutschland fahren, um etwas zu verkaufen. Nur am Ende des Tages immer brauchst du jemanden, der dich wirklich an die Hand nimmt. Du möchtest ja selber auch an die Hand genommen werden, egal ob du dir jetzt ein Mountainbike kaufst, einen Caravan oder eine Küche. Auch wenn du dir das online alles zusammenstellen kannst, brauchst du da einfach auch nochmal, hast nochmal ein, zwei Rückfragen, und ich meine, die Frage kann sich jeder selber beantworten, wie schnell dann das Persönliche da eine Rolle spielt und dieses erste Empfinden und das letztendlich auch zu einer Kaufentscheidung beiträgt. Deswegen würde ich da ruhigen Gewissen sagen, auch geh.
Das ist doch schon mal gut. Und was würdest du diesen jungen Menschen oder auch generell im Sales aktuell an Büchern, Podcasts und so weiter, wie bist du in diesen Themen? Ist es so ganz, wo du sagst, ich beschäftige mich da gar nicht mehr, oder gibt es Themen, wo du sagst, okay, das sind so Sachen, die mich interessieren, die man hören kann, oder bist du da gar nicht so, sondern dass ich höre lieber, keine Ahnung, irgendwas, was mich unterhält, aber ich möchte dann in meiner Freizeit da gar nicht mehr weitergehen. Was ist so dein Rezept, da up-to-date zu bleiben?
Mit Büchern habe ich es nicht so. Schaffe ich irgendwie immer nur im Urlaub. Auch müsste ich bald mal wieder in Urlaub, um nochmal ein Buch zu lesen. Das vielleicht als Aufhänger. Auch da würde ich fast sagen, dieses Neugierigsein, weil ich finde es extrem wichtig, einfach mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und auch wirklich im Sales-Kontext dann halt einfach zu sagen, das mal auszuprobieren. Und jetzt im Podcast, ich kann da mal nur so auf mich schauen, hast du natürlich auch Philipp Westermeier, OMR, so diese Basics, die irgendwo dabei sind, aber ich merke das selber, wie viel ich auch einfach in dem Fall auf Empfehlungen achte und dann irgendwo mal, weil Daniel zu Gast war, What's Next gehört habe von Chris Kuhls, dann höre ich da 3-4 Folgen und dann bin ich aber auch wieder weg. Also dann ist es wirklich auch so, dass ich sage, naja, jetzt schaue ich mal gerade, wen kenne ich aus dem Netzwerk, und da hilft mir dann auch wieder tatsächlich LinkedIn. Also diese Grundidee, nach spannenden Personen auch Ausschau zu halten und dann zu gucken und zu sehen, ach guck mal, hier gibt es eine Folge mit X oder Y, und dann höre ich mir die auch an, und wenn mich dann eben der Podcast, der Host dann irgendwie oder das Thema dann auch fasziniert, dann höre ich mir noch 2-3 weitere Folgen an. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, das ist die Bibel und das höre ich von A bis Z, und sobald eine neue Folge draußen, muss ich die hören. So würde ich auch da wieder sagen, offen durchs Leben gehen und immer mal schauen, ja, wo man was lernen kann.
Sehr schön. Ich glaube, dass viele aus deinem Netzwerk die Folge hören werden, weil ich glaube, dass sie ja einiges oder dich nochmal auch noch persönlicher kennengelernt haben. Ich danke dir, es war eine sehr schöne Zeit oder ein schöner Austausch, aber es gibt ja noch mehr, das sind wir beim Stichwort neugierig. Wir haben ja gesagt, der Hub, du zeigst nachher nochmal zum Thema Social Selling, wie du LinkedIn nutzt. Du gibst Insights, wie nutzt du das, wie qualifizierst du darüber, was gibt es vielleicht für ein, zwei Hacks auf dem Weg dahin. Das finde ich sehr cool, dass du das machst, und ich glaube, für die Zuschauer, die noch Lust auf mehr haben, ist das auf jeden Fall noch was dabei, weil, wie gesagt, du das Tool so nutzt, als wenn es immer schon da gewesen wäre.
Hands-on, also ich bin kein Moritz Neuhaus, keine Celine Flores Villas, die jetzt irgendwo das in der Beschreibung stehen hat. Ich bin der Dennis
aus,
und ich gebe gerne mal aus der Praxis ein paar Einblicke, wie ich es für mich nutze und was es für Möglichkeiten gibt, ja.
Sehr cool. Dann danke ich dir, und wie gesagt, die Zuschauer, die noch das sehen wollen, können über die futurefair.de dort auf den Campus, und dort gibt es den Impuls von Dennis. Vielen Dank, und danke wir dir. Sehen uns gleich.
Mit Sicherheit. Ciao.